Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Die Schweizerische Nationalbank hat im letzten halben Jahr besser geschäftet als erwartet. Die Qualität der Schweizer Medien lässt immer mehr nach, sagt eine Studie der Universität Zürich. Der Zürcher FDP-Mann Ruedi Noser will Nachfolger von Hans-Rudolf Merz im Bundesrat werden. Das Wetter morgen gibt es immer mehr Wolken, gegen Abend fällt dann heftiger Regen bei höchstens 21 Grad. Info 3 mit Nicoletta Cimino und Stefan Wüthrich, er hat die Nachrichtenübersicht.
Die Schweizerische Nationalbank hat das erste Halbjahr deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Der Verlust betrug 2,8 Milliarden Franken, gerechnet hatte man mit 4 Milliarden. Dass unter dem Strich ein Minus resultierte, lag am schwachen Euro. Die Nationalbank hatte Milliarden davon aufgekauft. Forscher der Universität Zürich beklagen den Zustand der Schweizer Medien. Diese würden immer weniger ausgewogene Informationen liefern. Dadurch wüssten die Leute immer weniger Bescheid über das Geschehen in Politik und Wirtschaft. Schuld am Qualitätsverlust sei vor allem die Gratiskultur. Durch Internet und Pendlerzeitungen seien die Leute weniger bereit, für Informationen Geld zu bezahlen. Der Zürcher FDP-Nationalrat Ruedi Noser will in den Bundesrat. Der 49-jährige Ingenieur führt ein eigenes Informatikunternehmen. Noser ist seit 2003 Vizepräsident der FDP Schweiz. Die FDP des Kantons Zürich teilt mit, dass Noser ihrem Wunschprofil für einen Bundesrat entspreche. Sie werde aber noch andere mögliche Kandidatinnen und Kandidatinnen prüfen, bevor sie der nationalen FDP einen Wahlvorschlag für die Nachfolge von Bundesrat Hans-Rudolf Merz mache. Die Tessiner SP-Regierungsrätin Patricia Pesenti dagegen kandidiert nicht für einen Sitz im Bundesrat. Sie ziehe es vor, ihr Mandat in der Tessiner Regierung auszuüben, teilte sie mit. Die Tessiner SP hatte Pesenti als Kandidatin für die Nachfolge von Bundesrat Moritz Leuenberger vorgeschlagen. Nach der Flutwarnung für die südpakistanische Stadt Jacobabad sind immer noch Tausende von Menschen auf der Flucht. Die Behörden hatten die 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Allerdings, laut den Behörden, weigern sich viele, ihr Hab und Gut zurückzulassen. Und für eine Zwangsevakuierung fehlten die Mittel. Die Glückskette sammelt für die Opfer der Flutkatastrophe. Gespendet werden kann auf das Konto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Überschwemmungen Asien. Die Mafia-Organisation 'Ndrangheta hat letztes Jahr knapp 3% des italienischen Bruttoinlandprodukts erwirtschaftet. Zu diesem Schluss kommen die Behörden von Kalabrien, dem Stammland der 'Ndrangheta. Die geschätzt 44 Milliarden Euro kämen vor allem aus dem Drogenhandel. Die 'Ndrangheta investiere das Geld im ganzen Land, im Tourismus, in der Nahrungsmittelindustrie und im Baugewerbe. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.289 Punkten plus 0,2%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.301 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 34,45 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,537.
Info 3 Abend. Die Themen.
Ramsch, das waren die Papiere, die die Nationalbank von der UBS übernommen hatte und daraus hat sie jetzt doch noch Geld gemacht. Ramsch, das sei immer öfter zu lesen, hören und sehen, sagt eine große Studie zu den Schweizer Medien und schuld seien zu einem großen Teil Online- und Gratiszeitungen. Wir fragen nach. Und wie wichtig ist die regionale Herkunft eines Bundesrates? Das gibt's bei uns. Jetzt zuerst die Wetterprognosen für die nächsten Tage und die Verkehrsübersicht.
Das Wetter, morgen hat es zunehmend Wolken, am Nachmittag ist es dann verbreitet nass, am Abend fällt kräftiger Regen und die Temperatur morgen um 21 Grad. Der S3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr im Tessin 8 Kilometer Stau zwischen Quinto und Airolo und damit rund 2 Stunden Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. Als Alternativroute wird die A13 via San Bernardino empfohlen. In Richtung Süden staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal in Göschnen. Dann Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung in der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich, praktisch auf der ganzen Strecke zwischen Kirchberg und Niederbipp. Und in Fahrtrichtung Bern in der Region Aargau-Solothurn zwischen den Verzweigungen Wickertal und Herking. Sowie auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Belchentunnel und der Verzweigung Herking. Zur Verkehrsdosierung wird der Belchentunnel mehrfach kurzzeitig gesperrt. Dann auch auf den folgenden Strecken Stau oder Behinderungen wegen Verkehrsüberlastung auf der A2 Richtung Basel zwischen Reiten und der Verzweigung Wickertal, sowie in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Pratteln und dem Badischen Bahnhof und auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. Dann in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern, Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich-Affoltern. Sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. In der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margrethen zwischen Sennwald und Oberried Stau nach einem Unfall. Weiter Stau oder stockender Verkehr wegen Baustellen in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen der Verzweigung Lacroix und Lausanne-Venn.
Info 3 Abend.
Es war ein schwieriges erstes Halbjahr für die Schweizerische Nationalbank. Mit den Eurokäufen hat sie versucht, die Schweizer Wirtschaft auf Kurs zu halten. Weil der Euro aber in den Keller gesaust ist, hat sie mit dieser Maßnahme doch viel Geld verloren. Allerdings hat die Nationalbank auch Geld verdient und das ausgerechnet mit den Ramsch-Papieren, die sie vor 2 Jahren von der UBS übernommen hatte. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Von Ramsch-Papieren war die Rede, damals im Oktober 2008. Papiere, die keine mehr haben wollte und die die Schweizerische Nationalbank der UBS abkaufte, um die Bank zu entlasten. Mit diesem Ramsch lässt sich nun offenbar wieder Geld verdienen. 1,3 Milliarden Franken im ersten Halbjahr. Thomas Jordan, Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, erklärt:
Das ist zum einen auf Bewertungsverbesserungen zurückzuführen, also Aufwertungen von Papieren, die wir immer noch in der Bilanz haben, aber auch sind Gewinne entstanden, indem wir bestimmte Papiere verkaufen konnten, wo wir einen besseren Preis erzielen konnten, als was wir ursprünglich bezahlt haben.
Denn inzwischen gibt es vereinzelt wieder Käufer für diese Papiere, die vor allem mit dem amerikanischen Immobilienmarkt zu tun haben. Vor allem die guten Papiere konnte die Nationalbank relativ rasch wieder verkaufen. Aber was ist mit den Papieren, die noch übrig sind?
Unsere Einschätzung ist so, dass wir auf den noch zu verbleibenden Aktiven im Moment, so sieht es aus, eigentlich dann genügend erzielen werden, um den Kredit an die Nationalbank zurückzuzahlen.
Das heißt, Thomas Jordan ist guten Mutes, dass die Nationalbank letztlich keinen Verlust aus der milliardenschweren UBS-Rettung davontragen wird. Aber der Notenbankdirektor warnt.
Es ist absolut entscheidend, dass die Immobilienmärkte in Amerika, aber zum Teil auch in Europa, sich weiter stabilisieren.
Denn das Risiko, das die Nationalbank mit diesen Papieren noch immer trägt, verkleinert sich zwar kontinuierlich, beträgt aber immer noch fast 20 Milliarden US-Dollar.
Das ist immer noch ein beachtlicher Betrag. Das ist deshalb, was wir auch sagen, man muss vorsichtig sein mit Prognosen und man wird erst quasi nach Rückzahlung des Kredits auch feststellen können, ob die ganze Operation erfolgreich war oder eben nicht.
Mit den Ramsch-Papieren hat die Nationalbank im ersten Halbjahr also Geld verdient. Aber auf den Eurobeständen, die sie im Kampf gegen einen allzu starken Franken angehäuft hat, hat sie Verlust gemacht, weil der Eurokurs eingebrochen ist. So bleibt ein Halbjahresverlust von 2,8 Milliarden Franken. Thomas Jordan beunruhigt das aber nicht.
Entspannt, es ist ein Verlust. Wir hätten sicher lieber einen Gewinn. Aber es ist auch so, dass wir ein dickes Polster an Eigenkapital haben, um eben solche Verluste, die aus der Geldpolitik resultieren, problemlos auffangen zu können.
Prognosen zum weiteren Jahresverlauf macht er keine. Schließlich will das Notenbankdirektorium ohnehin nicht daran gemessen werden, ob es Gewinn oder Verlust erwirtschaftet, sondern daran, ob die Geldpolitik funktioniert. Also wie gut es gelingt, die Schweizer Wirtschaft auf Kurs zu halten.
Info 3 Abend.
Die Schweizer Medienlandschaft befindet sich im Umbruch. Für die traditionellen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen wird die Luft dünner. Die Online-Medien sind auf dem Vormarsch. Diese Entwicklung sei gefährlich für den demokratischen Diskurs in der Schweiz, so der Befund einer Studie der Universität Zürich. Ein umstrittener Befund, wie der Beitrag von Klaus Bonanomi zeigt.
Boulevard und Soft News statt Einordnung und Analyse. Dies hat die Untersuchung der meistbeachteten Online-Angebote von Schweizer Medienhäusern ergeben. Die News-Sites von 20 Minuten, Blick, Tagesanzeiger und auch NZZ würden einem höheren Qualitätsanspruch nicht gerecht, so Studienleiter Kurt Imhof. Das Problem dabei, die Online-Angebote beeinflussten auch die anderen Medien.
Online wird auch von den Journalistinnen und Journalisten aller anderen Medien tagsüber permanent beobachtet. Und da findet der Agenda-Setting-Wettbewerb, also der Themenwettbewerb für den folgenden Tag statt. Und deshalb betreibt eigentlich ein ressourcenschwacher Journalismus das Agenda-Setting der schweizerischen Medienarena.
Dies gefährde letztlich den demokratischen Diskurs, den nur Qualitätsmedien mit einem aufwendigen, hintergründigen Journalismus leisten könnten. Dieser Analyse stimmt Norbert Neininger nur teilweise zu. Er ist beim Verband Schweizer Presse für Fragen der Publizistik zuständig.
Der Befund war sicher früher richtiger, als er es heute ist. Die Gefahr wird kleiner, weil man jetzt gerade sieht, dass ein Angebot nach dem anderen jetzt kostenpflichtig wird auf dem Internet. Das ist jetzt gerade die Zeit, wo die meisten umstellen.
Und auch der Chefredaktor von 20 Minuten Online, Hansi Voigt, relativiert Imhofs Aussage. Die Online-Medien gefährdeten nicht den demokratischen Diskurs, sondern sie veränderten ihn.
Die Leute melden sich. In dem Sinne findet der demokratische Diskurs sehr wohl statt. Er findet einfach nicht mehr so gesteuert von oben herunter statt.
Und damit verändere sich auch die Rolle der Medien.
Sie funktionieren ganz stark als Anreger, als Moderator einer Diskussion. Und der demokratische Diskurs findet meiner Meinung nach stärker statt denn je, weil früher haben sie etwas geschrieben und da kam nie etwas von den Lesern zurück, ein Leserbrief pro Monat. Heute schreiben sie eine Geschichte und sie haben 300 Kommentare pro Stunde.
Auch Kurt Imhof anerkennt, dass die Online-Medien neue Möglichkeiten der Publikumsbeteiligung bieten, etwa indem man mit Postings Kommentare zu Artikeln abgeben oder Artikel weiterempfehlen könne.
Das ist sicher so. Das heißt, wir können Postings machen. Freilich haben wir hier gewaltige qualitative Unterschiede. Das heißt, es gibt Online-Medien, die machen praktisch keine Zutrittsbarrieren. Und entsprechend sind auch die Postings qualitativ schlecht. Es gibt Online-Medien, die machen Zutrittsbarrieren. Also die gucken, gibt es hier noch eine Argumentationsabfolge überhaupt? Und dieser Zusatznutzen der Online-Medien, der wird die Zukunft des Journalismus natürlich prägen, selbstverständlich.
Auch dies koste aber und so stelle sich auch hier letztlich die Frage, wie sich gute Online-Angebote finanzieren ließen. Dies ist sicher zurzeit die große Herausforderung für die Medienbranche.
Info 3 Abend.
Zurzeit sitzen zwei Zürcher gleichzeitig im Bundesrat, bald schon könnten es zwei Berner sein und die Basler, die hätten auch gerne wieder einmal einen oder eine der ihren in der Landesregierung. Die Diskussion um die regionale Herkunft ist jetzt, wo bald Bundesratsersatzwahlen sind, neu aufgeflammt. Aber wie wichtig ist es eigentlich, von wo die Bundesrätinnen und Bundesräte kommen? Und politisiert ein Bundesrat aus St. Gallen anders als eine Bundesrätin aus Uri? Alexander Sauter.
Am lautesten machen sich zurzeit die Basler Halbkantone bemerkbar. Seit 113 Jahren wartet Basel-Landschaft wieder auf einen eigenen Bundesrat, seit 37 Jahren Basel-Stadt. Die Verfassung gibt keinem Kanton den Anspruch auf einen Sitz in der Regierung. Festgeschrieben steht lediglich, dass darauf Rücksicht zu nehmen sei, dass alle Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten seien. Bernhard Waldmann, Professor am Institut für Föderalismus an der Universität Freiburg, hat deshalb Verständnis für den Unmut der beiden Basel.
Unser Land ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Sprachgemeinschaften, Regionen. Und wenn hier auf lange Zeit gewisse Regionen nicht vertreten sind im Bundesrat, ist das ein Element, das den inneren Zusammenhalt eines Landes doch auf eine längere Frist hinaus gefährden kann.
Seit 10 Jahren steht diese Regionenregel in der Verfassung. Zuvor gab es noch die Kantonsklausel, dass also im Bundesrat nicht zwei Mitglieder aus demselben Kanton stammen dürfen. Diese Klausel wurde abgeschafft, weil sie zur Farce verkam. So verlegte beispielsweise 1993 die damalige Bundesratskandidatin Ruth Dreyfus über Nacht ihre Papiere vom Wohnsitz Bern in den Heimatort Genf, um als Westschweizer Kandidatin überhaupt wählbar zu sein. Jetzt muss also nur noch Rücksicht genommen werden, wobei zwei Sitze für die Romandie quasi als ungeschriebenes Gesetz als gesichert gelten. In der Deutschschweiz aber darf frei gewählt werden.
Das heißt nicht, dass bei jeder Wahl und in jeder Legislatur eine Vertretung sichergestellt sein muss, aber dass doch in angemessenen, vernünftigen Abständen auch wieder solche Gegenden berücksichtigt werden müssen.
Sagt Bernhard Waldmann. Von einem moralischen, staatspolitischen Anspruch der Regionen spricht der frühere Justizminister Arnold Koller. Ein Bundesrat müsse zwar im Landesinteresse handeln, und doch sei die Herkunft eines Bundesrates prägend.
Ich habe beispielsweise erlebt, dass man in der Westschweiz ganz klar vom Staat mehr erwartet als bei uns in der Ostschweiz und damit natürlich auch eher bereit ist, erhöhte Ausgaben für den Staat in Kauf zu nehmen. Also solche Mentalitätsunterschiede, die spielen natürlich schon eine Rolle im Bundesrat, in der ganz alltäglichen Politik.
Eine ausgewogene Vertretung der Regionen im Bundesrat soll also die Vielfalt der Schweiz repräsentieren, auch was die Mentalität anbelangt.
Das darf natürlich nicht dazu führen, dass man nur eine Frau oder einen Mann wählt, weil er aus einer bestimmten Gegend kommt. Aber dafür sehe ich eigentlich keine Gefahr.
Sagt Altbundesrat Arnold Koller. Die beiden Basel sind übrigens nicht die einzigen, die sich im Bundesrat untervertreten fühlen. Der Kanton Uri beispielsweise hatte noch nie einen Vertreter, die Glarner vor 132 Jahren den letzten, und das Tessin wartet seit 11 Jahren auf einen erneuten Einzug in die Landesregierung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.